Unser Gott ist gut, Amen. Jo, ich freue mich schon sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich schon sehr, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich freue mich sehr über die Sachen, die wir in den vergangenen Gottesdiensten hier an Gottes Gegenwart, an Gottes Präsenz erlebt haben. Und ich freue mich sehr, wenn wir auch das nicht nur am Sonntag um 10 Uhr hier in der Connect Church erleben, so eine Mega-Präsenz Gottes, sondern dass es für uns eine alltägliche Sehnsucht ist, Gott so stark zu erleben. Ich liebe die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Ich liebe es, mit euch Gott zusammen zu loben und zu preisen. Ich liebe es, mit euch zusammen Gott zu feiern. Aber das ersetzt meine persönliche Zeit mit Gott nicht. Ich liebe es auch in mein Zuhause, in mein Büro. Da habe ich mein Büro, mein Arbeitszimmer und da habe ich meine Gitarre und da, wo ich laut schief und krumm singe, alle drei Stimmen gleichzeitig. Und da lobe ich und preise ich Gott dermaßen, dass Gottes Gegenwart richtig dort kommt und es heilt in mir, was zu heilen ist. Und das war über die Jahre so und das wird immer so bleiben und wird immer heftiger und besser werden. Und deswegen, ich bin ein Suchender. Ich liebe Gottes Gegenwart und ich weiß, egal wie viel ich mit Gott erlebt habe, ich habe längst nicht alles erlebt und ich habe Lust und Laune nach mehr. Ich habe Hunger nach mehr, ich will mehr, erleben, ich will gesegneter werden, wenn Gott noch mehr segnen kann und das kann er definitiv. Ich habe Bock auf mehr. Wirklich. Ich habe richtig Bock auf mehr von Gott, das treibt mich, das bewegt mich gerade. Und die Sache ist an Gott, der ist nicht so begrenzt, verstehst du? Der ist nicht so beschränkt, der ist nicht so limitiert. Der hat immer mehr als das, was wir gesehen, erlebt, gehört haben. Egal wie großartig die Prediger sind, die weltweit predigen, Gott hat mehr. Er beschränkt sich nicht auf große Namen wie wir, er beschränkt sich auf gar nichts. Der ist unlimitiert in den Himmel und das ist wunderschön so. Und deswegen, es gibt mehr und ich suche nach mehr. Und Gott gibt die Suchenden. Die Suchenden, die werden finden, oder? Sagt die Bibel. Die suchen, die werden finden. Und wenn wir Gott suchen in größeren Maßen, werden wir auch Gott in größeren Maßen finden. Und wenn wir Gott schon von vornherein limitiert haben in dem, was er kann und was er nicht kann, dann werden wir auch nur einen limitierten Gott erleben. Und das braucht kein Mensch. Wenn man Gott limitieren möchte und nur als limitiert erleben, ich weiß es nicht, was wir sind, dann noch Gott macht. Vielleicht gibt es dir oder mir ein bisschen Kraft. Aber ich persönlich habe Sehnsucht nach mehr. Und ich glaube, der Titel steht schon auf der Leinwand, diese ersehnte Kraft Gottes. Ich weiß es nicht, ich denke, immer wieder haben wir Hunger danach, oder? Immer wieder wollen wir mehr. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier, der Hunger nach mehr hat in diesem Raum. Ich glaube, es sind viele, die Hunger haben nach Gott. Und das ist auch gut so. Und ich weiß, dass wir manchmal werden wir gefrustet, wenn wir so viel gebetet haben, so viel getan haben und wir haben erwartet, dass jetzt so dieser Blitz aus dem Himmel schlägt und dann werden wir verändert. Also wenn ein Blitz dich trifft, bist du verbrannt. Also soll der Blitz dich bitte nicht treffen, tu mir einen Gefallen und im schlimmsten Fall zerfetzt und das musst du auch nicht werden. Deswegen, ich weiß, dass es gewisse Frust, wenn wir das erwarten und das nicht passiert, das ändert aber nichts an Gottes Kraft. Und macht seine starke Gegenwart nicht schwächer. Wenn wir es nicht erleben, warum auch immer, die Gründe können sehr, 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 sehr viel sein. Manchmal ist es unser Ungehorsam, manchmal ist es, Gott trainiert uns ein bisschen an Geduld und kommt in seiner Zeit und nicht unserer Zeit, weil wir ja Gott nicht delegieren können, auch ihm nicht vorschreiben können, wann er kommt und was er tut und wie er es tut. Er liebt das, wenn wir ihm das zutrauen und im Gebet sagen, Gott, wir trauen dir Heilung zu, Befreiung zu, wir trauen dir vieles zu. Und Gott kommt zu seiner Zeit und belohnt unser Glauben, indem er auf unser Glauben antwortet. Denn der Hebräerbrief lehrt uns, wer zu Gott kommt, wer Gott hat, er muss glauben. Er muss glauben. Das ist keine irgendwie, er kann, er darf nicht. Er muss glauben, heißt das in der Elberfelder Übersetzung, dass er und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Gott belohnt unser Glauben mit Glaubensantwort, mit Gebetsantwort. Und deswegen limitier Gott nicht mit deiner Zeit und Vorstellung. Lass Gott Gott sein und bleiben. Und er wird in dein und in meinem Leben mächtige Sachen wirken. Und ich erwarte heute Großes von Gott vor. Und deswegen möchte ich gerne gleich zu meinem Zitat. Ich habe ein sehr geiles Zitat gefunden. Ich dachte, den muss ich unbedingt mitnehmen. Der passt super gut. Denn Sehnsüchte und Hunger haben wir alle. Die Frage ist, gute Frage ist, nach was haben wir das? Sehnsucht wird Sucht, wenn sie unsinnig sucht. Ihr habt eine geile Sprache in Deutschland. Die Buchstabe einmal am Anfang groß oder klein geschrieben und schon ist das Wort anderes gesprochen und bedeutet was ganz anderes. Sehnsucht wird Sucht, wenn sie unsinnig sucht. Lass das mal ganz kurz auf dich wirken. Sehnsucht wird Sucht, wenn sie unsinnig sucht. Wonach verlangt mein Herz? Wie sinnvoll sind die Sachen, die ich suche, wonach mein Herz richtig Hunger hat? Wir werden das Himmel und Erde vergehen werden. Und das bedeutet auch alles, was in ihnen ist, an Hab und Gut und Reichtum und Spaß und. Das wird vergehen, sagt Jesus. Aber eine Buchstabe von seinem Wort wird nie vergehen. Und wenn das ewig ist, Gottes Wort, dann möchte ich eine Sehnsucht haben nach dem, was Sinn ist und nach dem, was ewig bleibt. Gottes Wort, Gottes Verheißungen, Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz, Gottes Liebe. Das muss ja Sinn machen, dass ich eine Sehnsucht bekomme. So deswegen möchte ich am Anfang verstehen, dass alles andere vergänglich ist. Aber Gottes Wort, Gottes Verheißung, Gottes Gegenwart, das ist das, was in Ewigkeit bleibt. Das ist das, was mir Lust macht am Glauben. Das ist das, was mir Hunger macht, mehr diesen Gott so irgendwie zu entdecken. Verstehen können wir ihm nicht, erforschen können wir ihm ein bisschen vielleicht in der Theologie durch das Wort. Aber wirklich, die Bibel sagt das, wer kann ihm erforschen und verstehen? Wir machen uns doof. Aber weil er so gnädig ist, offenbart er die Kinder. So heißt das im Neuen Testament, er offenbart sein Selbst. So die wie die Kinder sind, nicht die Weisologen, sondern die wie Kinder, er offenbart seine Liebe. Er verbirgt das von den Weisologen und er offenbart das den Kindern. Die Leute, die einen demütigen Herzen haben, sagt er, wow, hier, willst du bist so ein süßer, meine Gegenwart, mein Blessings, keine Ahnung, meine Liebe zu dir. Und hier möchte ich gerne sagen, es gibt viele, viele Menschen, die erwarten, oder Christen, die erwarten die großen Blessings, die großen Segnungen, die großen Wirkungen, aber sind nicht bereit, die Anordnungen Gottes, die Gebote Gottes zu gehorchen. Und ich sage jetzt schon mal von vornherein, ohne Gehorsam gibt es keinen Segen. Ohne dass wir Gottes Willen tun, so wie wir letzten Sonntag gehört haben, nicht nur wer meine Gebote kennt, sondern und sie tut. Der zweite Teil von mir, es nicht vergessen. Dem werde ich lieben und mein Vater wird ihm lieben und ich werde ihm offenbaren und so weiter. So, ohne Gehorsam gibt es keine Verheißung. Wenn wir nicht Gott von ganzem Herzen lieben und das ihm zeigen, und es geht hier nicht ums Tun, um gerettet zu sein. Wir sind allein durch Gnade gerettet, das kann ich nicht genug wiederholen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber Gott möchte sehen, dass wir suchend sind. Dass es nichts in unserem Leben gibt, was teurer, kostbarer und wichtiger ist als seine Gegenwart und der Hunger nach dieser Gegenwart. Und diese Frage kam früher, als Jesus noch gelebt hat. Haben die Pharisäer, die Juden, die haben ihm gefragt nach dem ewigen Leben und wie man das bekommt. Und Jesus antwortete auf diese Frage ganz gewaltig. Der hat ihnen eine Antwort gegeben, die ihnen überhaupt nicht geschmeckt hat und nicht gepasst hat. Wo suchen wir Gottes Kraft? Wo suchen wir Gottes Gegenwart? Wo suchen wir Gottes Angesicht? Sind das bei vielleicht im Internet bei Prediger, die so großartig sind, schadet nicht, wenn man sie hören. Suchen wir das bei vielleicht gewissen Persönlichkeiten, wo wir meinen, die sind weiter, die brauchen wir auch. Gewisse Begleiter, die uns auf dem Weg begleiten, uns helfen, es ist alles gut und nicht übel. Das brauchen wir unbedingt, nichts dagegen. Wo suchen wir nach Gottes Kraft? Ist das vielleicht in einer Methode? Ich mache den Kurs 10 Schritte zum powervollen Christ. Und dann bin ich ein powervoller Christ. Da kannst du mal versuchen, vielleicht hilft das. Ich mache 5-mal den Alpha-Kurs und nachher bin ich ein Pastor. Hey, du kannst auf der Bibelschule 4 Jahre verbringen und aus dir wird nichts. Glaub mir das. Und das habe ich gesehen auf viele, viele Kollegen, Freunde. Wir haben mit 28, 30 Studenten angefangen. Wir haben mit 18 absolviert. 11 Jahre später bin ich jetzt wie? Ja, so lange wie ich verheiratet bin, kurz nach der Absolvenz habe ich geheiratet. So 11 Jahre habe ich jetzt Bibelschule absolviert. da sind vielleicht noch weniger als die Hälfte aktiv im Dienst, als ordinierte Pastoren, die Gemeinden leiten oder unter der Leitung eines Subvisionärs arbeiten. Also richtig aktive Pastoren ist nicht mal die Hälfte davon. Du hörst immer wieder, der und der ist vom Dienst ausgetreten, zurückgetreten, hat seine Mitgliedschaft im BFP beendet und so weiter und so fort, weil es so viel Frust kommt, weil es so viel Sachen auf dem Weg passieren, die, ja, was soll ich sagen, einfach sehr interessant sein könnten. So, deswegen, unser Dasein in irgendeiner Institution, dein Dasein in der Connect Church bringt dich nicht in den Himmel. Überhaupt nicht. Aber Jesus allein macht das. Jesus allein kann das machen. Uns retten, uns verändern, uns seine Liebe geben, uns seinen Geist geben, uns seine Kraft geben. Deswegen frage ich, wo suchen wir nach Gottes Kraft? Und als die Pharisäer damals gefragt haben, antwortete Jesus folgendermaßen. Wir lesen zusammen Johannes Kapitel 5, die Verse 39 und 40. Da antwortet Jesus, ihr durchfurcht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Die Pharisäer fragten Jesus nach dem ewigen Leben und wie man hinkommt und wie man hingeht. Warum ewige Leben? Ich rede noch von Gottes Kraft. Weil was für Kraft im Leben habe ich, wenn ich nicht weiß, wohin ich gehe am Ende? Mein Ziel ist das ewige Leben. Mein Ziel ist, irgendwann mal mein Gott vom Angesicht zu sehen. Mein Ziel ist mal, mit den Heiligen zu loben und zu preisen. Oben im Himmel, wo kein Schmerz, wo keine Tränen, wo Jesus jeden Tränen wischt und unser Schmerz beendet, wo kein Hunger und kein Not gibt, wo kein Krieg und kein Leid gibt. Das ist mein Ziel, ich will dorthin. So, die Pharisäer, die Juden, die fragten, wie kommt man dorthin? Und Jesus antwortete, ihr durchforscht die Schriften, ihr sucht in die Schriften die ganze Zeit. Ihr liest quasi die Bibel, sagt Jesus zu ihnen. Und ihr meint, in diese Bibel Leben zu finden. Doch das, was ihr liest, sagt Jesus, das zeigt, dass ich das Leben bin. Aber ihr weigert euch, zu mir zu kommen, um Leben zu empfangen. Mein Freund, wenn dir diese Ewigkeitsbewusstsein nicht bewusst ist, jeden Tag, hey, was gibt uns dann sonst Kraft und Hoffnung? Warum tragen wir, warum halten wir aus in schwierigen Zeiten? Ich persönlich, weil ich will dieses Ziel erreichen. Ich möchte bei Gott sein, ich möchte im Himmel sein. Und ich freue mich dort vielleicht, wenn ich sie noch wieder erkennen kann. Ich weiß, dass wir im Himmel, die Bibel sagt, wir keinen irdischen Körper und kein Geschlecht haben werden. Aber vielleicht könnte ich der eine oder der andere Gesicht von früher erkennen. Da werde ich mich total freuen, ein paar alte Bekannte zu sehen. Meine Eltern zum Beispiel, da werde ich mich freuen zu sehen. Klar, kein Thema. Verstehst du, ich habe ein Ziel, ich will mein Gott im Himmel sehen und erleben und lobpreisen. Und ja, wow, ich kann nicht genug von träumen. Und Jesus sagt, die ganze Schrift weist darauf hin, dass ich diese Kraft des Lebens bin. Dass es mein Angesicht ist, dass es meine Gegenwart. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, bezeugte er von sich selbst. Und keiner kommt zum Vater als nur durch ihn allein. Und ich sage dir, deswegen brauchen wir Jesus. Wir brauchen Jesus. Und das habe ich so zusammengefasst, zum Leben in Kraft und Fülle brauchen wir Gottes Angesicht, also Gottes Gegenwart. Und heute Morgen komme ich gleich zu meiner Predigt, ich habe noch nicht angefangen, nur so ein bisschen angedeutet, worum es geht, möchte ich gerne über drei Ebenen von Gottes Angesicht sprechen, die total unterschiedlich auseinandergehen, aber es gibt auch 7 oder 8 Ebenen der Angesicht Gottes. Ich möchte nur 3 heute nehmen und dann schauen wir vielleicht weiter nachher. Die erste Ebene ist die unangenehme Ebene von Gottes Angesicht, von Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart kann echt unangenehm sein. Glaub mir das. Und zwar, Gottes Gegenwart kann uns in die Flucht treiben, kann uns Flüchtlinge, kann aus uns Flüchtlinge machen, kann uns richtig in die Enge treiben. Wieso? Das passiert dann, wenn wir in Sünde leben. weil Gottes Heiligkeit und Gott und unsere menschliche Sünde können sich nicht in einem Raum treffen. Feuer und Wasser kannst du nicht in einem Topf machen. Und für Menschen, die ist ihnen einfach egal. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Also ich verachte das, was Gott von mir verlangt, so bin ich gesetzloser im Prinzip. Und mache, was ich will, so bin ich gesetzloser auch. Und das ist mir in Ordnung. Mir, was die Konsequenzen, mir wurscht, egal. Das lebe ich so, das mache ich so, fertig, aus, Punkt. Für solche Menschen, die so gesinnt sind, ist Gottes Gegenwart eine Flucht, eine Angstmacherei. Denn sie wissen, ich mache treibe gerade was nicht Gutes und mache es weiter. Sünde treibt uns zu Flucht und zu Isolation. Wenn wir bewusst im Schuld leben, das treibt uns eben in diese Flucht und in diese Isolation. 1, 2, 3 Beispiele habe ich mitgebracht. Adam und Eva, da ist die Bibelreferenz dazu. Die haben das getan, was nicht in Gottes Augen gut war. Und die haben seine Gebote übertreten. Die haben was gegen seinen Willen getan, also gesündigt. Und sie haben sich gleich versteckt. Sie haben ihr Körper gleich versteckt, weil sie erkannt haben, yo, wir sind nackt. Und Gott sucht Adam, wo bist du? Ja, Gott wusste ganz genau, wo Adam war und hat ihn ja gefunden und mit ihm gesprochen. Aber er wusste, Sünde hat ihn in die Isolation und in die Flucht getrieben. Und diese Frage war nicht hier bin ich, komm, wir spielen mal Verstecken. Die Frage war sowas eher so, Adam, was für Blödsinn hast du eigentlich gemacht? Das trieb ihm einfach in die Flucht. Und später, die Kinder waren nicht viel besser. Kain tötet seinen Bruder, versteckt sich vor Gott. Und dann kommt er in eine Begegnung mit Gott, wo Gott ihm auf härteste Art und Weise straft, in diese Unfruchtbarkeit seines wildes Leben lang und so weiter und so fort. Und anstatt, dass er Buße tut, anstatt, dass er sich an die Gegenwart und die Gnade Gottes klammert, nein, kann nicht sagen, Gott, diese Strafe ist unfair, die ist mir zu hart, kannst du nicht machen, da werde ich getötet, wenn ich nirgends Ertrag habe und keine Ahnung was. Ja gut, ich gebe dir ein Zeichen, ein Tattoo, tschakka, bam, und so tötet dich keiner. Keiner darf dich töten, sonst kommt das siebenfach auf dem. Hübsch. Also Sünde treibt uns in die Isolation und in die Flucht vor Gott. Aber dazu, glaub mir Freude, sind wir nicht bestimmt. Zwei Persönlichkeiten haben das versucht. David hat versucht, von Gottes Gegenwart zu fliehen. Als er einiges eigentlich getan hat, was ihm in die Flucht treiben konnte. Jona hat es auch versucht, von Gottes Gegenwart zu fliehen und von Gottes Beauftragung zu fliehen und sich zu verstecken, weil das unangenehm war. Die wollten nicht das tun, was Gott ihnen beauftragt hat, oder sie haben gegen dem getan, was Gott ihnen gegeben hat. Die haben versucht, die haben die beide sich in die Flucht getrieben, aber beide haben festgestellt, dass das Unsinn ist. Es macht keinen Sinn, von Gottes Angesicht zu fliehen. Es macht keinen Sinn, von Gottes Wille wegzurennen und uns zu verstecken. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Umwege zu gehen. Ich meine, Umwege erweitern die Ortskenntnisse, hat unser Parmal Expressers gesagt. Und es ist okay, wenn wir mal Umwege gehen, aber die verlängern nur den Weg, die verkürzen den Weg nicht. Die verhindern, dass du rechtzeitig an die von Gott zu deinem Leben bestimmten Zielen ankommst. Und deswegen, wegrennen bringt keinen Sinn. Und wir wissen alle, was Gott mit David und was Gott mit Jona getan hat, wie er sie zurück zu ihm gezogen hat, Konsequenzen gab, aber Gottes Segen gab es auch später. Und deswegen möchte ich das einfach, dass das uns bewusst ist. Wenn wir versuchen, von Gott zu fliehen, dann stimmt irgendwas in unser Herz, in unserer Beziehung zu Gott einfach nicht. Und zudem macht diese Flucht keinen Sinn, weil wenn Gott dich beruft, er bereut seine Berufung für dein Leben überhaupt nicht. Und er will mit dir Ziele erreichen, mit dir Geschichte schreiben. Er will durch dich Menschen segnen und Menschen erbauen und Menschen zu ihm führen. Und er will das ganze Plan eigentlich mit dir eigentlich durchführen. Deswegen renn nicht von Gott. Und wenn du auf die Flucht bist von seinem Angesicht, von seiner Gegenwart, von seinem Plan, mein Freund, heute ist dein Tag, dass du zurückkommst und sagst, Jesus, okay, ich merke, es macht keinen Sinn, auf Dauer Nein zu sagen, ich diene nicht mit, nein, ich öffne nicht mein Haus, nein, ich öffne nicht meinen Kühlschrank, nein, ich gehe nicht hier oder dort, um deine Herrlichkeit zu geben, Gott, ich mach's jetzt einfach und fertig. Und deswegen diese Gegenwart Gottes und Gottes Angesicht kann uns echt in die Flucht treiben, aber nur, wenn wir nicht in Gottes Willen leben und sind. Diejenigen, die Gottes Willen tun, die haben kein Problem. Sie wollen noch mehr, sie haben Hunger nach mehr, sie freuen sich über mehr, sie bilden mehr aus und aktiv und das Ganze. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es verstehen, Freunde. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, also wenn wir nach Kraft Gottes suchen, es ist nur in Gottes Gegenwart. Es gibt keine Gotteskraft außerhalb von Gottes Gegenwart. Und wenn ich sage, Gottes Gegenwart heißt dieser Ort, wo Gott kommt, durch den Heiligen Geist, wo der Heilige Geist präsent ist und am Wirken. Und noch einmal, Feuer und Wasser bringt man nicht in einem Topf. Wenn der Heilige Geist wirken will, in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, dann muss ich Heiligkeit suchen. Der Preis ist heiß, aber es lohnt sich. Wenn ich möchte, dass Gottes Wille und Gottes Kraft in mein überall fließt, wo ich bin, dann muss ich innerlich die Heiligkeit suchen. Dann muss ich schauen, Gott, dein Wille soll durch mich geschehen, Freunde, alles andere wäre gelogen. Also ich kann keinen anderen Weg, verstehst du? Gestern musste ich ein Ehepaar erklären, die von weiter weg kommen, zur Beratung bei mir und so weiter. Da gab es so einiges an Missverständnisse, Trennung wiederkommen etc. Und sie haben beide Hunger, Gott zu dienen. Aber ich habe gesagt, das tut mir leid, das nach außen wird nur dann so stark wirken, wie stark ihr erfüllt seid, nur wie stark wie ihr in eurer Harmonie als Ehepaar seid, nur so stark kann eure Dienst nach außen sein. Ich habe gesagt, mein Freund, du kannst laut über Heilung und Befreiung und was auch immer reden. Reden kannst du laut, kein Thema. Aber wenn du es zum Akt kommt, come on. Wenn du versuchst umzusitzen, du kannst nur das geben, was du innerlich hast. Und wenn du so mit deiner Frau zerstritten bist, da kannst du laut über Gott reden, wie du willst. Das wird nichts bringen. Hier brauchen wir Harmonie, Versöhnung, Einigung, Einheit, Einigkeit in Gottes Liebe. Halleluja. Und Gottes Gegenwart kommt in die Ehe. Oh, ich sag dir, ich träume, ich sehe schon visionär, wie dieses Paar glühen und blühen und richtig gewaltig Gott wieder dienen wird. Denn die kommen aus dem Ausland und beide waren mehrere Jahre in einem arabischen Land und dort hat sie Gott gewaltig gebraucht. Und dann sind sie nach Deutschland gekommen und da war einiges an Missverständnisse passiert. Also richtig in Heilung und Befreiung. Die haben eine mega Berufung, aber der Teufel hat es leider geschafft, da einen Keil reinzutackern und zu klopfen und eine gewisse Spaltung. Aber hey, wenn sie die beiden zurück zu Gott kommen und Gottes Angesicht suchen, ich sage dir, das sind Kanonen für den Herrn. Ich freue mich schon für ihren Pastor in ihrer Gemeinde. Die fahren ungefähr 200 Kilometer hierher. Und ich denke, Gott wartet nur auf die, dass sie es richtig packen. Und ich bin dieser Pastor sehr, sehr so im positiven Sinne neidisch, dass das dieses Pärchen dort ist. Und weil ich weiß, um welche Kraft Gottes die zwei haben. Die werden Glück haben in der Gemeinde, glaub mir das. Weil Gott sein Werk mit seinen Dienern und Dienerinnen tut, die bereit sind, die ihm suchen, die seine Gegenwart suchen. Aber wie gesagt, außerhalb von Gottes Gegenwart kann sowas nicht stattfinden. Deswegen möchte ich gerne an die zweite Ebene gehen, überhaupt Gottes Gegenwart und Gottes Angesicht zu suchen. Weißt du, es ist nicht unsere Entscheidung, ob wir Gottes Wille suchen oder Gottes Angesicht suchen oder nicht. Das ist nicht so eine Sache, die wir sagen, okay, ich entscheide damit meine freie Wille und jetzt fange ich an. Das brauchen wir auch. Aber es ist in der Tat Gottes Wille, dass wir sein Angesicht suchen. So, wer noch nicht weiß, was Gottes Wille für sein Leben ist, willkommen, fang an, Gott jeden Tag zu suchen. Sag, Herr, Gott, ich brauche deine Gegenwart, komm zu mir, ich bin hier. Fang an zu beten, fang an mit Gott zu reden jeden Tag, dann tust du schon Gottes Willen und das ist gut so. Es ist wirklich Gottes Willen, dass wir das tun und deswegen möchten wir Gottes Willen auch tun, auch als Erlösten und auch als Gläubige. Dazu lesen wir, ich habe dieses Bibelvers heute in zwei Übersetzungen mitgebracht, extra, damit wir es besser verstehen, weil in dem einen Bibelvers werden wir von der Nähe reden, von dem anderen von dem Angesicht. Schauen wir mal in Psalm 27,8 aus der Hoffnung, also dieses HFA, das ist Hoffnung für alle, ja, also kein Antichristzeichen oder so. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, also David sagt zu Gott, suche meine Nähe. Da will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Das ist die Hoffnung für alle, übersetzt so. Der Elberfelder sagt Folgendes, mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. dein Angesicht, Herr, suche ich. David wird mal ein paar Mal nicht in aller Details in seine Geschichten hineingucken, aber der hat sehr, sehr, sehr viele gute Zeiten und sehr viele schwierige Zeiten mit Gott erlebt. Tiefen und Höhen, wo er richtig zum Knuddeln war und wo er richtig zum Erschießen war. Beide hat er erlebt, aber eins hat er erkannt: Gott ist ihm gnädig. Er sucht Gott und Gott kommt zu ihm. Selbst in seiner größten Sündenfall hat er Gott gesucht und Buße getan und Gott hat ihn bestraft, aber Gott war ihm wieder gnädig und hat ihm wieder aufgepippt und mit ihm in den Weg gegangen. Warum? Er suchte Gottes Gegenwart. Freunde, Gottes, wer sucht, der findet. Und wenn wir Gott suchen, finden wir. Und wenn wir logischerweise nicht suchen, finden wir auch nicht. Amen. Wenn wir nicht suchen, finden wir nicht. Und deswegen wollen wir uns aufmachen und suchen. Ihr könnt gerne nachher, wenn alle drei Punkte, die jetzt kommen, drauf sind, ihr dürft gerne die Folie fotografieren, wenn ihr die Referenzen haben wollt. Ich habe nichts dagegen. Wer am Sonntag sein USB-Stick mitbringt, kann gerne bei Fanny die PowerPoint-Präsentation auch abholen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Könnt es alles haben, was ich hier zeige. Das ist ja kein Geheimnis. Okay? Ihr dürft alles haben, wenn das jemand hilft. Bitte schön, bedient euch. Okay? So. David suchte und Gott antwortete. Als sie die Bundeslade zurück von Gat zurück nach Jerusalem holen wollten, da war eine Krisenzeit. Da war Krieg da, da war Angst da. David sucht Gott. Gott antwortete ihm. Und nicht nur das. David forderte sogar das ganze Volk auf, dasselbe zu tun. Komm, lass uns Gott anbeten, lass uns ihn suchen mit Lob und Lieder. Weil er wusste, in Gottes Gegenwart gibt das, was wir als Volk brauchen. Es ist nicht nur der König, der Gott gesucht hat, sondern das ganze Volk. Es ist nicht nur ein Leiter, der Gott sucht und dann passiert alles. Es ist das ganze Volk. Wenn mein Volk, sagt Gott, auf deren meinen Namen berufen worden ist, Buße tut, zurückkehrt und mich sucht, mein Angesicht sucht, was sagt die Bibel dann? Denn werde ich deren Schuld vergeben, ihr Herz heilen und ihren Gott auch sein, oder? Jetzt mit meinen eigenen Worten. Wenn mein Volk mein Angesicht sucht, nicht wenn die Leviten mein Gesicht, nee, wenn das ganze Volk Buße tut, Gottes Angesicht sucht, Gottes Gegenwart sucht, Gottes Nähe sucht, dann passiert was, Freunde. Da passiert was. Wenn wir als Gemeinde Gottes Angesicht suchen, da passiert was. Wenn wir als Gemeinde Gottes Willen tun, dann passiert was. Wenn wir jeden seine eigene Süppchen kochen, dann passiert auch was, aber nicht das, was Gott will. Und deswegen wollen wir gemeinsam Gottes Angesicht suchen. Halleluja. Und als David Gottes Gegenwart gesucht hat, fand er Folgendes. Da gibt es nochmal so einer meiner Lieblingsbibelverse, die kann ich nicht genug predigen und nicht genug in meinen Predigten erwähnen, wie gut, wie wohltuend Gottes Gegenwart ist. Nämlich heißt das im Psalm 16,11: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Was hat Jesus vorhin den Pharisäern gesagt, wo wir gesagt haben, ihr sucht nach Leben. Es weist auf mich hin, aber ihr kommt nicht zu mir. Vorher, ein paar hundert Jahre davor, betet David, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Also quasi Jesus in mir. Da hatten sie noch nicht viel Ahnung von Jesus und von den erwarteten Messias, aber das irgendwie zusammen zu verbinden, macht mir Spaß. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Wow. Im Prinzip, das hier ist die ganze Fülle, die wir brauchen fürs Leben. Hey, die gibt es nur und ausschließlich in Gottes Gegenwart. Hey, wie oft hören wir Zeugnisse von mächtigen Menschen, die in alle Szenen und alle Zonen der Erde gespielt haben. Hey, da ist meine Vergangenheit als Teenager mit dem ganzen Mist, den ich gebaut habe, richtig langweilig, nix. Ich war so ein Engel. gegenüber von manchen Leuten, die mit sehr, sehr, sehr vielen gefährlichen Szenen gespielt haben, mit ihrem Leben gespielt haben. Sie wurden zum Teil erschossen und leben immer noch. Die haben viel und die sagen, hallo, ich habe alles versucht in meinem Leben. Ich habe Drogen versucht, ich habe Alkohol versucht, ich habe Geld gemacht, ich habe dies und jenes verkauft, dies und jenes gewonnen, aber am Ende war das alles nichts, ich habe Jesus gebraucht. Wie oft hören wir von solchen Menschen Zeugnisse? Unendlich gibt es viele. Warum? Weil Gottes Gegenwart das gibt, was wir brauchen. Er zeigt mir den Weg zum Leben. Er beschenkt mich mit Freude. Er ist bei mir und von einer Hand empfange ich unendliches Glück. Halleluja. Mein Freund, wenn du Glück brauchst, komm zu Jesus. Es gibt noch unzählige Sachen, die in Gottes Angesicht und Gottes Gegenwart uns passieren können. Lass mich ein paar erwähnen. Wir werden gesättigt. Wenn Gott unser Herz nicht sättigt, wer sonst? Wir werden gerettet, getröstet und geheilt. Wir werden erfüllt, geführt und geleitet. Geh dorthin, aber ich begleite dich, ich bin dabei. Geh dorthin, ich bin mit dir, hab keine Angst. Halleluja. Wir werden zugerüstet, gesalbt und gesandt. Freunde, das passiert ausschließlich in Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart erleben wir nicht, wenn unsere süße Band hier so schön sie das machen. Und bin total dankbar für euren Dienst, alle lieben Lobpreisler. Die führen uns hinein, aber das ersetzt nicht meine Gitarre und falsches Singen im Büro. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich muss Gott selber begegnen. Ich möchte Gott selber berühren. Ich möchte nicht, dass irgendjemand den singt und Gott für mich berührt. Ich möchte Gott selber berühren. Ich möchte Gott, dass mein Herz, ich bin sehr egoistisch in diesem Sinne und positiv egoistisch. Und in diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, auch egoistisch zu sein. Gib dich nicht damit zufrieden, dass wir super tolle Bands in dieser Church haben und die singen so geile und so schöne Lieder und bemühen sich und proben und machen und tun das alles wunderschön. Aber sei du auch etwas egoistisch und sag, hey, die machen das gut, aber ich möchte das persönlich machen. Ich möchte das für mich selbst mit Gott machen. Ich feiere mit den Geschwistern am Sonntag, aber ich möchte Gott selber berühren mit meinen Worten, mit meiner Musik, mit meiner Persönlichkeit. Und wenn du kein Instrument spielst, du brauchst kein Instrument. Du kannst vom Spotify oder wie das Ding heißt, nein, Spotify oder was auch immer, CD, dein Playlist, dein was auch immer, Musik in deinen Ohren ballert, lass Musik laufen, Lobpreis laufen, lass Entspannungsmusik laufen, aber bitte nicht die von dem Yoga oder so. Und dann such Gott, fang an mit Gott zu reden und Gott fängt an dir zu begegnen auf die heftigste Art und Weise, die du je erleben kannst, wenn du persönlich Gott suchst und nicht die anderen Gott für dich suchen. Und die dritte Ebene ist das Bleiben und Wohnen im Angesicht Gottes. Also man kann fliehen, man kann suchen, man kann drin bleiben. Wie gesagt, die Liste ist noch länger, aber lass uns auf die drei beschränken. Die Uhr vor mir heult schon. Man kann das suchen und ich möchte gerne zwei, drei Persönlichkeiten nur kurz erwähnt haben. Und da möchten wir gerne an Zeit im Gebet. Einfach, wir wollen als Gemeinde Gottes Angesicht suchen. Nun schau mal, was die mit Gott oder was Gottes Angesicht mit denen gemacht hat. Gott ruft Abraham, er gibt ihm die Verheißung, eine Berufung und die Erbe. Wir sehen hier 1. Mose 17, das ist zum zweiten Mal, im ersten Mal im 1. Mose 12, wo Gott Abraham kommt und ihn beruft. Und sagt ihm alles, was er tun hat und wie sehr er ihm segnen will und dass er mit 100 Jahren ein Kind noch bekommt und seine Frau 90 und sie wird schwanger. Super Witz ist das, oder? Dass die beide gelacht haben. Aber eins hat Abraham richtig gemacht, nämlich Abraham hat sich einfach auf den Boden gelegt. Er hat sich hingegeben und hat gesagt, okay, ich finde es witzig, Gott, ich lache gerade, aber dein Wille soll geschehen. Wenn deine Gegenwart das mir verspricht, Herr, dann will ich das tun. Abraham reagiert richtig und wirft sich erneuert zum zweiten Mal vor Gottes angesagt, hey, lass das geschehen. Hier bin ich Gott. Warum nicht? Sieht komisch aus, wenn die alte Omi wie schon so, hört ihr diese Geräusche? Vielleicht wenn Sarah mit 90, wenn sie so ihr Arm bewegt hat, dann musste sie so einölen, irgendwas, keine Ahnung. Und sie wird schwanger. Das ist ja mächtig, oder? Stell dir vor, eine 90-Jährige schwanger. Das ist über meinen Verstand. Aber Gott hat scheinbar Freude daran, aus Abraham und seinen Nachkommen eine Meganation für sich zu machen. Und er hat es zugelassen. Weil Abraham gehorsam war, hat er die Verheißung auch bekommen. Und deswegen, das ist das, wenn wir in Gottes Gegenwart suchen und bleiben und uns unterwerfen. Jakob war nicht viel besser. Es war ein ganz interessanter Kerl, aber er begegnet Gott vom Angesicht zu Angesicht und ruft diesen Ort, wo er Gott begegnet, ist Pneiel, also Gottes Gesicht, das Gesicht Gottes, was bis heute noch gibt. Dieses Ort Pneiel existiert immer noch. Jakob sieht Gott vom Angesicht zu Angesicht und der Gott verändert ihn von so einem gerissener Kerl zu einem Kämpfer Gottes und nennt ihn Israel, Gottes Kämpfer. Deswegen, wenn wir vom Volk Israel reden, reden wir nicht vom Land Israel, die heute in irgendwo Nahen Osten ist, im Mittleren Osten. Wir reden von Gottes Volk, die Nachkommen Jakobs. Der nannte ihn Israel. Du bist nicht mehr der gerissene Kerle, du bist mein Kämpfer. Du hast mit mir gekämpft, du hast mit Menschen gekämpft. Ich werde dich segnen. Gottes Gegenwart kommt auf Jakob wie ein Name. Er ändert seinen Namen und sagt, diese Verheißung, dieses Kämpferische wird für Ewigkeit bleiben. Und er wohnt und bleibt und führt diese Berufung aus auf eine ganz, ganz, ganz herrliche und himmlische Art und Weise. So, wenn Gott uns beruft und seine Gegenwart kommt, Freunde, werden wir total verändert. Und dann Mose natürlich darf nicht fehlen. Er erlebte Gottes Angesicht als schützende Gegenwart. Mose hat den Auftrag wie kein anderer, Gottes Volk aus Ägypten rauszuholen. Und die ganze Story kennen wir. Und er hatte so viel Angst. Wer bin ich, vor dem Pharao zu wohnen? Ich bin zwar dort aufgewachsen, aber so gut sind meine Connections auch wieder nicht, dass ich jetzt so ein paar Millionen Leute aus dem Land rausziehe. Und Gott sagt, hey, hab keine Angst, meine Gegenwart wird mit dir gehen. 2. Mose 33, 14, er antwortet, also Gott antwortet, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mein Angesicht, meine Gegenwart wird dich trösten. Mein Angesicht bleibt bei dir. Haben wir ja gehört von dem Psalm, und da, ich komme gerne zu dir, Gott, weil du bist bei mir für immer. Du bist in mir für immer. Gottes Geist, du wohnst in mein Inneres für immer. Und wenn Gott für immer dabei ist, hey, warum hast du Angst? Sollen wir zu dem Anfangssatz gehen? Welche Sehnsüchte haben wir? Versteht ihr? Mose folgt so einem unglaublichen Auftrag, so einem unmöglichen Auftrag. Folgt Moses, der hat kein Problem damit. Und Gott hat ihm Wunder und Zeichen gezeigt. Und er hat Gott gesehen wie kein anderer, live und in Farbe. Nun kommen wir zum Ministry Time. Und da habe ich wie immer zu jedem dieser Ebenen eine Frage mitgebracht zum Nachdenken. Dass wir vielleicht heute der eine oder der andere eine Entscheidung trifft. Ich meine, was ist ein Christ ohne Gottes Gegenwart? Und zwar täglich. Ich meinte immer bisher täglich. Täglich, jeden Tag, jede Zeit. Ich meine nicht nur unser Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr. Ich meinte jeden Tag. Ein Christ ohne Gottes Gegenwart ist süß, aber unnützlich. Ist okay, aber wird nicht einen Segenfluss geben. Es ist schön zum Anschauen, aber effektiv ist was anderes, wenn ich das so klar sagen darf. Ohne jemanden verurteilen zu wollen. Klar, ich darf das nicht, ich will das auch nicht. Aber lass mich ehrlich mit euch sein, da wo gerade Gott klare Texte zu mir geredet hat, da wurde mein Leben verändert, Freunde. Da wo ich wach gerüttelt bin, da hat Gott gewirkt in meinem Leben. Da wo ich am tiefsten in die Knien gezwungen wurde, da bin ich am stärksten gewachsen. Nicht da, wo ich die Streicheleinheiten bekommen habe, die haben mich überhaupt nicht wachsen lassen, gar nicht. Aber da, wo ich in die Tiefe gegangen bin, und das ist ein biblisches Prinzip, wenn die Same nicht stirbt und begraben wird, sagt die Bibel, und die Erde begraben wird, kann sie nicht wachsen, zu einem großen Baum werden und Frucht bringen. Und wir wollen immer die Bäume und die Früchte, aber nicht sterben und begraben werden. Wir wollen die Ergebnisse haben vor der Arbeit. Aber das wird nicht geben, das tut mir leid. Man kann keinen Baum haben, wenn man nicht gepflanzt hat. Und die Pflanze kann nicht gepflanzt werden, wenn sie nicht stirbt und in die Erde geht. Die Same kann nicht aufgehen, wenn sie nicht begraben wird. Und deswegen, lass uns in Gottes Gegenwart gehen. Meine erste Frage, treibt mich Gottes Angesicht in die Flucht? Wenn ja, warum? Oder begeistert mich das? Was werde ich vor Gottes Angesicht verbergen und wo darf Gott mich nicht sehen? Wo werde ich Blätter legen, auf welche Blößen, die ich vielleicht in meinem Leben noch habe, so wie Adam und Eva damals? Wie aktiv suche ich Gottes Angesicht? Ist das für mich ein tägliches Verlangen oder ist das die Sache vom Pastor und vom Ältesten und vom Lobpreisler? Ist das mir überhaupt bewusst, dass ich das machen kann und darf? Habe ich überhaupt den Bedürfnis, mal Gottes Angesicht zu suchen? Bin ich aktiv dabei oder nicht? Verstehst du, wenn Gott uns nicht wachrüttelt, Freunde, dann kann ich auch nichts mehr machen. Und meine dritte Frage, wie verankert bin ich in Gottes Gegenwart? Verfolge ich noch diese Gottesstimme, die gesagt hat, Timmy, verlass Hand, Land und Heimat und geh nach Deutschland. XY, verlass das und das und geh den Weg. Das ist dein Auftrag, verfolge ihm nach. Das ist dein Auftrag, mach das. Hey, ich traue dir diesen Talent. Bin ich noch verankert, so wie Abraham? Verlass Heimat und Land und geh in das Land, das nicht mal wusste, nicht mal hat Gott ihm gesagt, wohin es geht. Aber unterwegs war er. Und sein Sohn, sein lang ersehnten Sohn mit 12, 13, der mit 101 Jahren bekommen hat, sollte er schlachten, selbst nicht das war zu teuer, um den für Gott nicht zu opfern. Selbst Isaak, den geliebten Sohn, aus dem Gottes Verheißung, aus dem mache ich mein Volk, das so groß wird wie Sand am Meer, so unzählbar wie die Sterne des Himmels, mit 12, 13 jetzt mal, ich hätte es gerne wieder. Vielleicht schauen wir mal, dass du mit 120 nochmal schwanger wirst. Selbst das war für Abraham nicht komisch. Und nein, das hat Gott nicht gereicht, dass er gesagt hat, ja, und er ging. Nein, das hat Gott nicht gereicht, dass Abraham einen Altar gebaut hat. Nein, das hat auch Gott nicht gereicht, dass er Holz draufgelegt hat. Nein, das hat auch nicht gereicht, dass Isaak gefesselt wurde. Nein, das hat alles nicht gereicht. Nein, das hat auch nicht gereicht, dass Abraham sein Dorf, sein Schwert hochgezogen hat. Das hat alles nicht gereicht. Und kurz bevor er sticht, ruft Gott und sagt, hey Abraham, jetzt weiß ich, dass du mich liebst mehr als alles andere. So, wenn du ein bisschen in die Enge getrieben willst, gib nicht so schnell auf, weil kurz vor knapp wirst du Gottes Stimme hören, sag, hey, hör auf, jetzt weiß ich, du hast mich lieb. Lass dich von Gott doch trainieren, es ist nicht immer angenehm. Aber das ist das, was wir brauchen, um stark zu werden im Glauben und bestehen können im Leben. Wir möchten gerne miteinander beten. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke, 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 danke. Halleluja, Halleluja.